Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Was bringt sozialer Dienst und sollte er für Schulabgänger und Schulabgängerinnen verpflichtend sein? Zu 2 Stunden, in denen wir über diese Fragen diskutieren, begrüße ich Sie ganz herzlich. Schönen guten Morgen wünsche ich. Der Bundespräsident hat ja mit seiner Bemerkung neulich eine bereits häufiger geführte Debatte wieder mal neu entfacht. Er überlegte, ob es, ich zitiere, unserem Land nicht guttun würde, wenn sich Frauen und Männer für einen gewissen Zeitraum in den Dienst der Gesellschaft stellen. So, was meinen Sie jetzt dazu, unsere Hörerinnen und Hörer? Tut es jungen Menschen gut, wenn sie im Altenheim beispielsweise oder in einer Obdachlosenunterkunft oder im Sportverein zum Beispiel helfen würden? Sollte das strikt freiwillig passieren, Ihrer Meinung nach? Oder wäre es besser, das wäre doch eine Pflicht, eine Verpflichtung für alle Schulabgängerinnen, alle Schulabgänger? Was haben Sie vielleicht auch selbst für Erfahrungen gesammelt? Vielleicht vor vielen, vielen Jahren als zum Beispiel Zivi oder gerade im freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz. Oder vielleicht bekommen Sie ja, sind Sie jemand, der oder die jede Woche Besuch bekommt von einer Freiwilligen, die Ihnen beim Einkaufen hilft. Also so Ihre Erfahrungen. Bitte teilen Sie uns die mit unter 0800 2254 2254. Erzählen Sie uns Ihre Gedanken zum sozialen Pflichtdienst, erzählen Sie Ihre Erlebnisse und stellen Sie Ihre Fragen. Das können Sie auch schriftlich machen, nämlich unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und Antworten auf viele der Fragen kommen hoffentlich bestimmt von Rainer Hub, der sich bei der Diakonie Deutschland um freiwilliges Engagement kümmert, und von Ben Krischke, Journalist mit eigenen Erfahrungen. Er hatte nämlich ein Jahr Hilfe geleistet in sozialen Einrichtungen. Ich begrüße Sie, Herr Hub, ich begrüße Sie, Herr Krischke.
Guten Morgen allseits.
Beide Herren sind da. Herr Krischke, diese Erfahrung, also in sozialen Einrichtungen ein Jahr gearbeitet zu haben, diese Erfahrung war für Sie offenbar so prägend, dass Sie finden, die sollte jeder machen, die sollte jede machen, notfalls auch gezwungen?
Das kann man verkürzt so sagen, ja, würde ich so beantworten.
Sie sind also auf jeden Fall für einen Pflichtdienst, das haben wir jetzt hier schon mal konzidiert. Herr Hub, Sie sind eher nicht so glücklich mit der Anregung vom Bundespräsidenten. Warum?
Ja, nicht so glücklich ist schon vorsichtig formuliert. Ja, auch Sie haben es ja auch in der Anmoderation angedeutet. Der Bundespräsident hat es jetzt dieses Jahr. Ansonsten ist es ein Thema, was ja immer mal wieder kommt. Und im Unterschied zu Herrn Krischkes kurzer Antwort würde ich auf den brauchen wir einen sozialen Pflichtdienst also mit der gegenteiligen Antwort nein antworten. Und die Argumente und Gründe können wir ja wahrscheinlich noch im weiteren Verlauf debattieren.
2011 wurde in Deutschland die allgemeine Wehrpflicht ausgesetzt, damit eben auch der Zivildienst abgeschafft. Und seitdem wird immer wieder über eine allgemeine Dienstpflicht diskutiert. Eine für junge Männer und junge Frauen gleichermaßen. 2018 zum Beispiel stieß die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer die Debatte an. Und jetzt vor ein paar Tagen war es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Brauchen wir also einen sozialen Pflichtdienst für den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Das fragen wir uns und Sie unter der 0800 2254 2254 können Sie sich beteiligen. Der Journalist Ben Krischke, Redakteur beim Cicero, meint, haben wir ja eben gehört, ja, wir brauchen so einen Pflichtdienst. Herr Krischke, ist es ein guter Zeitpunkt, über diese Frage jetzt nachzudenken? Oder warum ist es ein guter Zeitpunkt, über diese Frage jetzt nachzudenken?
Ich glaube, dass es insgesamt ein sehr guter Zeitpunkt ist, über diese Frage nachzudenken. Wir können im Laufe des Gesprächs noch darauf eingehen, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, tatsächlich so eine Dienstpflicht einzuführen, weil ich glaube, da gibt es dann nochmal einen Unterschied. Aber wir sehen einfach insgesamt, wir haben 2 Punkte. Wir haben den Pflegenotstand, wo ja, junge Kräfte, die ein bisschen mit anpacken könnten, gebraucht werden können. Und Sie sprachen gerade schon die Aussetzung der Wehrpflicht 2011 an. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass diese Aussetzung der Wehrpflicht Teil der Streitkräftereform war. Damals war geplant, die Soldaten von rund 255.000 auf 185.000 zu verkleinern. Die Begründung waren sicherheitspolitische. Das heißt, damals hieß es, es gibt aus sicherheitspolitischen Gründen keinen Grund mehr, an dieser Wehrpflicht festzuhalten. Und da mussten wir jetzt auch alle schmerzlich erfahren am 24. Februar, also mit dem russischen Überfall auf die Ukraine, dass sich die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen eben geändert haben. Und ich kann nachvollziehen, dass jetzt auch nach der Corona-Pandemie das ein Thema ist, das vielen Menschen auch ja, sauer aufstößt, dass es jetzt aufs Tableau kommt. Aber wir müssen, glaube ich, schon auch so realistisch sein zu sagen, Politik bedeutet eben auch, auf aktuelle Rahmenbedingungen und auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren, und die haben wir nun mal.
Also mindestens zwei Gründe für Sie, warum es jetzt eigentlich ganz richtig ist, darüber nachzudenken. Wir haben ja vorhin, oder Sie haben es angedeutet, ich weiß gar nicht, ob Sie es schon gesagt haben, jedenfalls ich habe es gesagt, Sie haben eigene Erfahrungen mit einem, ja, das war damals kein richtiger Freiwilligendienst, war kein Zivildienst. Welche Erfahrungen haben Sie tatsächlich gemacht? Sie waren ja ein Jahr lang in verschiedenen Institutionen.
Genau, also bei mir war der Hintergrund der, dass ich damals in Bayern, auch in anderen Bundesländern, ich weiß nicht, wie es beispielsweise in Berlin ist, gibt es die sogenannte Fachoberschule. An dieser Fachoberschule haben Sie die Möglichkeit, nach der mittleren Reife nochmal Ihr Fachabitur zu machen, um dann auf einer Fachhochschule zu studieren. So war das damals zumindest, wie das heute ist, weiß ich nicht genau. Teil dieser Fachoberschule waren immer Pflichtpraktikas, das heißt, ein halbes Jahr in der 11. Klasse war man in irgendeiner Einrichtung oder hat irgendein Praktikum gemacht, ein halbes Jahr in der Schule. Und weil mir die 11. Klasse so gut gefallen hat, damals habe ich sie gleich zweimal absolvieren müssen. Und habe dann,
so kann man es auch ausdrücken,
in der Summe eben dann ein Jahr lang in verschiedenen sozialen Einrichtungen gearbeitet. Dort unter anderem bei Krankengymnastik mit Schwerstbehinderten, auch mit schwerstbehinderten Kindern, was eine sehr lehrreiche Erfahrung war. Aber noch lehrreicher war die Zeit in einem sogenannten Beschäftigungs- und Trainingszentrum. Das war Arbeit mit psychisch kranken Menschen, die dort, ja, mehr oder weniger versucht wurden, wieder so ein bisschen in den Alltag zu integrieren, in einen normalen Alltag, in Anführungsstrichen, zu integriert zu werden. Und dort gab es beispielsweise die Möglichkeit, dass man sie mit kleineren Arbeiten so ein bisschen in so einen Arbeitstag reinführt. Ja, es gab natürlich auch Therapiegespräche, wir haben auch gemeinsam musiziert, wir haben gemeinsam gegessen. Und das war sicherlich einer der lehrreichsten Zeiten meines Lebens.
Was haben Sie denn da gelernt? Warum sagen Sie, es war eine der lehrreichsten? Was unterscheidet diese Dinge, die Sie da kennengelernt haben, von dem, was Sie beispielsweise auf Fachoberschule gelernt haben?
Also zunächst einmal ist, glaube ich, der Punkt der, wir sehen das jetzt auch bei der Diskussion mit Dienstpflicht, Bodo Ramelow hatte ja Sie jüngst mit der Schulpflicht verglichen, Lernen ist ja nicht nur etwas von einem Blatt sich in den Kopf zu knallen und es dann bei gegebener Zeit wieder herauszugeben, sondern Lernen bedeutet ja auch Erfahrungen machen. Und je mehr Erfahrungen man macht, desto mehr lernt man, und je intensiver diese Erfahrungen sind, desto noch mehr lernt man. Und genau das war damals eben auch das, was ich erlebt habe. Also Sie fragten ja, inwieweit es mich dann weitergebracht hat oder was ich da gelernt habe. Zum einen werden Sie ganz stark mit Realitäten konfrontiert, die Sie normalerweise nicht kennen. Ja, Sie werden da aus einer relativ mehr oder weniger heilen Welt, wobei ich als Arbeiterkind kann man mal drüber streiten, aber aus einer mehr oder weniger heilen Welt in eine Welt auch hineingetragen, hineingebracht, wo Sie plötzlich feststellen, okay, Moment, es gibt Menschen da draußen, denen geht es wirklich deutlich schlechter als mir. Und im Austausch mit diesen Menschen erleben sie unglaublich viel, unter anderem auch das, dass diese Menschen ihnen sehr, sehr viel zurückgeben, wenn sie sich die Zeit nehmen und wenn sie mit ihnen zusammenarbeiten. Und das vielleicht noch ein letzter Satz. In dieser konkreten Einrichtung, von der ich gerade sprach, hatten wir damals eben verschiedene Arbeitsbereiche. Das heißt, ich hatte zusätzlich sogar noch die Möglichkeit, sozusagen eine Art, ja, Bildungsorientierung zu machen, weil es gab mehr oder weniger Managementaufgaben. Wir haben mit Holz gearbeitet, also Handwerk, wir haben mit Garten gearbeitet.
Also Sie haben für sich noch ein bisschen was kennengelernt, wo Sie sich orientieren konnten. Genau. Also wirklich verschiedene Gründe, die Sie jetzt angeführt haben, Ben Krischke, was ihn also geprägt hat oder wie ihn sein dann insgesamt ein Jahr in verschiedenen Institutionen als Helfender, wie es ihn geprägt hat. Rainer Hub sitzt hier bei mir und er ist von der Diakonie Deutschland, er ist Referent für freiwilliges Engagement. Und Herr Hub, Sie können über sehr, sehr viele Jahre Erfahrung zurückblicken, wo Sie genau sowas auch organisieren. Jetzt mal an Sie die Frage, wie viele junge Menschen machen momentan so ein freiwilliges soziales Jahr?
Also ein freiwilliges soziales Jahr sind es ungefähr pro Jahr so 35.000 junge Menschen. Weil das freiwillige soziale Jahr ist ja ein Angebot, was nur für junge Menschen bis Ende 26. Lebensjahr gibt. Ich betone das an der Stelle deswegen, weil wenn man alle Freiwilligendienstformate, die es gibt, inklusive dem Bundesfreiwilligendienst, der auch für Menschen über 27 Jahre möglich ist, reden wir über 100.000 Menschen.
Okay,
jedes Jahr über die verschiedenen Dienstformate hinweg. Und in den 100.000 sind dann auch so 7.000, 8.000, die im internationalen Bereich ihren Einsatz machen.
Weltwärts heißt das, glaube ich.
Weltwärts ist ein bekanntestes Programm, aber es gibt noch verschiedene andere kleine Programme. ist ein kleines Programm, ist auch überwiegend neben dem weltwärtswohnendes gesetzliche Regelung, ist auch sogenannte nicht gesetzlich geregelte, was dann die Ableitung ist, nicht finanziell entsprechend ausgestattet, was natürlich auch ein Grund ist für die geringe Zahl. An der Stelle Zeitpunkt und Pandemie, das sind natürlich Dienste, die in der Pandemie jetzt komplett eingebrochen sind. Ja. Also deswegen sind die Zahlen quasi bis Februar 2020. Ja. Aber die 100.000 sind trotzdem stabil, weil die Menschen, die nicht weltweit dann in den Einsatz gehen konnten jetzt durch die Pandemie, haben es dann halt innerhalb des Landes in Deutschland
und das
national gemacht.
Vielleicht auch gleich an dieser Stelle sagen, gut, ich spreche jetzt immer vom freiwilligen sozialen Jahr, der Einfachheit halber, das ist natürlich tatsächlich nicht ganz richtig, auch wenn Sie sagen, soziales Jahr ist nicht immer ganz richtig. Man kann dieses freiwilligen Jahr in der Kultur machen, man kann es in der Bildung machen, man kann es im Sportverein machen oder eben in sozialen, beispielsweise im Altenheim wird immer gesagt, im Obdachlosenheim beispielsweise ableisten. Oder eben das Beispiel, was Herr Krischke auch genannt hat. Wenn Sie jetzt mal sagen, Herr Hub, also jetzt von der Diakonie, wohin gehen die meisten jungen Menschen?
Also die meisten jungen Menschen sind im Sozialbereich und dort gibt es über den ganzen Sozialbereich Angebote und Möglichkeiten. Da muss man natürlich nochmal die Lage mit ins, also die geografische Lage. Nicht an jedem Ort gibt es alles. Das ist ja die Frage dann auch, wie flexibel und interessiert. Manche junge Leute wollen für den Freiwilligendienst auch von zu Hause weggehen. Dann haben sie natürlich mehr Angebotsmöglichkeiten, wenn sie quasi auf der ganzen Deutschlandkarte nach Einsatzstellen sich orientieren. Und über die soziale Palette hinweg sind die Schwerpunkte Jugendhilfe oder Kinder- und Jugendhilfe, also von Kita-Einsatzplätzen angefangen, über Krankenhaus, Behindertenhilfe. Das sind so die drei größten. Und weil Herr Krischke ja auch schon den Pflegenotstand erwähnt hat, das ist traditionell mit viel Abstand immer der letzte Platz, weil da wollen vor allen Dingen die jungen Leute nicht hin. Und auch die etwas Älteren im BFD sind da sehr vorsichtig oder sehr zurückhaltend.
Sondern eher man geht immer eher dahin, wo die eigene Altersstufe
ist,
so vertreten
ist. Ist ein Stück weit, wenn ich das jetzt mit Engagement allgemein vergleichen kann oder an der Stelle erwähnen kann. Es gibt die sogenannten grünen Damen und Herren. Das sind so Besuchsdienste in grünen Kitteln, in Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen. Und das sind dann eher Menschen über 60, die dann zu über 60-Jährigen gehen. Und die jungen Leute halt zwischen 16 und 26 orientieren sich halt eher biografisch auch an ihrer eigenen Altersgruppe und haben dadurch haben natürlich auch eine andere Vorstellung, weil sie eigene Kita und andere Jugenderfahrungen gemacht haben.
Das sind so die Erfahrungen, auf die Rainer Hub hier, mein Gast von der Diakonie Deutschland, er ist Referent für freiwilliges Engagement, ja, zurückblicken kann über die vielen, vielen Jahre. Wir haben also die Erfahrung gehört von Herrn Krischke, die er selber gemacht hat, von Herrn Hub, die er in der Organisation gemacht hat. Und jetzt haben wir am Telefon Anja Winter. Und Anja Winter, Sie, schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen aus Berlin.
Sie werden besucht von einem Freiwilligendienst.
Genau, also ich bekomme wöchentlich für 2,5 Stunden steht mir in diesem Jahr ein junger Mann, ein FSJler zur Verfügung. Der ist mir über den örtlichen Blindenverein vermittelt worden. Ich bin blind und der kann dann Dienste leisten wie einkaufen gehen, mir beim Ausfüllen von Formularen helfen, etwas vorlesen, spazieren gehen, mittlerweile aber auch dann irgendwelche Recherchen am Computer. Solche Dinge, genau.
Seit wann haben Sie das? Sagen Sie nochmal, wie lange haben Sie schon Erfahrung mit jemandem, der zu Ihnen kommt?
Sehr, sehr lange. Da gab es noch Zivildienstleistende. Ah. Moment, das kann ich genau eingrenzen. Seitdem ich in Berlin lebe, das ist seit März 1998.
Seit März 1998, das heißt, Sie verfügen jetzt auch über Erfahrungen über 30 Jahre ja schon fast, oder sagen wir mal 25.
Ja, so ungefähr, genau.
Wie würden Sie sagen, also was hat sich verändert? Hat die Hilfe für Sie zugenommen oder abgenommen? Sind Sie schwerer drangekommen?
Das ist ganz unterschiedlich. Es waren ja anfangs Zivildienstleistende. Da war das noch etwas straffer organisiert. Die waren ja etwas älter und reifer. Also 13. Schuljahr dann immer gab es ja dann noch. Und die waren also besser organisiert, würde ich sagen. Konnten auch oft mehr. Zudem waren die Einsätze etwas anders strukturiert und jetzt sind es ja junge Frauen und junge Männer und viele kommen dann nach dem 12. Schuljahr und ich merke, dass vor allen Dingen die jungen Männer, also es ist jetzt einfach eine Vermutung von mir, anscheinend sehr, sehr behütet aufwachsen oder vielleicht, weil sie dann auch noch ein Jahr jünger sind, oftmals zumindest vielleicht noch etwas unreifer sind und überhaupt keinen Kontakt zu ja, zur normalen Lebensrealität haben, habe ich so den Eindruck. Und
bei Ihnen also dann das erste Mal damit konfrontiert werden.
Nicht nur mit der Behinderung, das ist ja noch verständlich, das könnte ich nachvollziehen, aber auch so simple Dinge, einkaufen zu gehen, nach einer Einkaufsliste etwas abzuarbeiten, das fällt gerade jungen Männern ganz, ganz schwer und oftmals solchen, die sehr intelligent sind, aber noch gar keinen Plan haben, wohin es denn in ihrem Leben gehen soll.
Das sind sehr interessante Erfahrung. Und ich habe hier mir gegenüber Herrn Hub viel Nicken sehen. Also gerade die Erfahrung, die Frau Winter sagte, also etwas im Zivildienst waren es noch ältere, jetzt sind es jüngere Menschen. Wie ist da so bei Ihnen die kriegen Sie es von Ihrer Seite her auch so mit?
Ja, das hat natürlich was mit den Rahmenbedingungen zu tun. Frau Winter hat es ja gesagt, Abitur nach 12 Jahren oder nach 13 Jahren macht einen Unterschied. Und dann sind vor der Aussetzung der Wehrpflicht ja bereits die Jugendfreiwilligendienste ein Stück weit modifiziert worden, dass das auch für Menschen mit einem niedrigeren Bildungsniveau Schulabschluss für 16-Jährige bereits möglich ist, also auch nach Hauptschule und mit Realschulabschluss, was politisch und gesellschaftlich und auch Richtung junge Leute gewollt ist und erstmal gut ist. Aber natürlich hat jemand mit 15, 16, 17 eine völlig andere biografische Prägung, wie das Frau Winter angedeutet hat, wenn das ein Zivi, der, weil das ja auf Basis der Kriegsdienstverweigerung und der Wehrpflichterfüllung erfolgt war, erst mit der Volljährigkeit möglich waren und deswegen waren die halt zwischen 18 und 21 und das wissen wir ja alle, zwischen 16 und 21 passiert in der Biografie extrem viel und dadurch hat man natürlich einen ganz anderen Ausgangsbasis. Ja.
Herr Krischke, das war eigentlich genau das, was Sie auch geschildert haben, ne? Im jungen Alter dann so konfrontiert werden.
Genau, also A, im jungen Alter konfrontiert werden, aber B, was wir auch sehen an den Rahmenbedingungen ist dies, wir haben von Seiten jener, die eine Dienstpflicht erstmal grundsätzlich ablehnen. Also wir sind ja überhaupt erstmal dabei, über diese Idee nachzudenken und noch gar nicht über ein konkretes Konzept. Aber die grundsätzlich über diese Dienstpflicht ablehnen, sind wir in der Situation, da heißt es oft, man wolle quasi jungen Leuten in irgendeiner Form ein Jahr klauen oder ähnliches. Die Wahrheit ist eigentlich die, dass diesen jungen Leuten in den letzten Jahren durch, Sie sprachen es gerade an, durch ein verkürztes Abitur, aber auch durch den Wegfall der Wehrpflicht eigentlich 2 Jahre sozusagen geschenkt wurden, um es jetzt mal etwas pathetisch auszudrücken. Und ich glaube, dass es jemandem, der in einem Alter von 16, 17, 18 Jahren ist, der aus der Schule kommt, dass es für ihn nochmal ein ganz, ganz wichtiger Zwischenschritt wäre, auch was die eigenen Horizont erweitern angeht, da nochmal in irgendeiner Form, ob das ein Jahr oder ein halbes Jahr ist, nochmal in irgendeiner Form mal durchatmen zu können, auch mal was Neues lernen zu können. Und in dem Zusammenhang weiß ich auch immer gar nicht, warum eine Pflicht dazu so schlimm sein soll. Also wir haben ja allerlei Pflichten und ich drücke es jetzt etwas zugespitzt aus. Ja, aber vielleicht muss man junge Leute auch manchmal ein bisschen zu ihrem Glück zwingen.
Ja, da ist vielleicht an Frau Winter gefragt. Frau Winter, Sie haben ja nun sehr viele Erfahrungen. Ich habe Sie noch gar nicht gefragt. Sind Sie eigentlich für eine Verpflichtung oder sind Sie eher für die Freiwilligkeit?
Nein, ich bin für die Verpflichtung, weil ich einfach sehe, die viele junge Leute sind einfach auch völlig unreif. Die wissen sowieso gar nicht, was sie nach der Schule machen wollen. Die sagen auch selbst, ich führe immer beim ersten Mal, wenn die zum ersten Mal zu mir kommen, die haben dann nur meinen Namen, wissen doch nicht mal, bin ich blind oder sehbehindert. Es ist ja ein Blinden- und Sehbehindertenverein, der die entsendet sozusagen und hat dann möglichst in dem Jahr an einem entsprechenden Termin einmal die Woche zu einer festgelegten Zeit möglichst immer dieselbe Person. Und da soll sich ja auch ein Vertrauensverhältnis entwickeln. Also frage ich beim ersten Mal immer so ein bisschen was zum Hintergrund, erzähle was von mir. Ja, und die sagen dann auch, ja, jetzt habe ich die ganze Zeit nur gelernt, ich weiß gar nicht, was ich machen will, aber Gott sei Dank, jetzt wird sich das alles entwickeln. Und so ging es ganz, ganz vielen oder umgekehrt auch, die schon wussten, was sie machen würden, die aber sagten ganz bewusst, und so ging es mir auch früher, ich möchte nicht wieder nach 13 oder 12 Jahren lernen, wieder an der Uni weiterlernen. Ich möchte eben auch noch ganz andere Erfahrungen machen Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass einen das ja unter Umständen ja viel mehr bringt, als noch sofort wieder Wissen zu stopfen.
Also ein ganz klares Ja für die Dienstpflicht von unserer Hörerin Anja Winter. Dankeschön, Frau Winter, für Ihre Erfahrung. Sie können uns auch schreiben, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und das hat getan Joachim Oberst. Und er schreibt, die Gesellschaft, repräsentiert durch unter anderem einen Bundespräsidenten Steinmeier, verachtet auf geradezu absurde Weise die Bedürfnisse derjenigen Generation, über deren Pflicht jetzt diskutiert wird. Angefangen bei der Zerstörung der Lebensgrundlage auf globalem Niveau, Untätigkeit in Bezug auf Kinderarmut, ungelöste Fragen nach einem generationengerechten Rentensystem, fügt er an. Nicht die Jüngeren sind in der Pflicht, sondern diejenigen, die von der Gesellschaft schon etwas erhalten haben. Das ist die Meinung von unserem Hörer Joachim Oberst. Und jetzt begrüße ich am Telefon Franz Baumann. Schönen guten Tag, Herr Baumann.
Ja, guten Tag.
Wie steht es bei Ihnen? Gesellschaftlicher Zusammenhalt? Brauchen wir einen sozialen Pflichtdienst?
Also ich bin gegen diesen Pflichtdienst. Ich bin jetzt 65 Jahre alt, habe damals mit 18 den Kriegsdienst verweigert und habe diese komische Anhörung mitmachen müssen, musste aber dann doch keinen Zivildienst leisten. Ich finde, also ich bin selbst Handwerker vor Beruf, habe 3 technische Berufe, habe also auch diese Fachoberschule mitgemacht mit der 11. Klasse mit Praktikum, allerdings Praktikum in technischen Berufen. Und man sollte in den Sozialberufen einfach mehr Geld zahlen. Im Neuen Testament sagt Jesus, der Arbeiter ist seines Unterhaltes wert. Ja, also die sollten so viel Geld bekommen, dass also ihr Unterhalt und ihr Leben entsprechend gewürdigt wird. Und das passiert ja nicht.
Also Sie haben das Gefühl, dass ein solches Pflichtjahr auf jeden Fall nicht einem Pflegenotstand das richtige Mittel gegen Pflegenotstand ist.
Das ist ja ein anderes Thema. Das ist ein Weg zu suchen, was man gegen den Pflegenotstand macht. Da habe ich ja gerade gesagt, man müsste den Menschen einfach mehr Geld zahlen. Es gibt viele Berufe, das erlebe ich ja in meinem Handwerksberuf, die von der Arbeit der anderen Berufe leben. Ein komisches Beispiel wäre jetzt ein Börsenmakler zum Beispiel. Ja, eine produktive Arbeit in dieser Welt ist ein Maurer, ein Metzger, ein Bäcker, ein Landwirt, ein Handwerker, die leisten eine reale Arbeit. Ebenso diese Sozialberufe. Und die müssen entlohnt werden. Und es gibt immer mehr Berufe, die von diesen Berufen leben. Ja? Und die werden teilweise auch noch gefördert vom Staat.
Herr Baumann, bleiben wir mal bei der Frage, ob Sie sich einen Pflichtdienst vorstellen können. Da habe ich jetzt also rausgehört, nein, Sie sind dagegen, weil Sie finden, es soll freiwillig bleiben. Und die Berufe, die man damit vielleicht unterstützen will, die sollten besser bezahlt werden. Dankeschön für Ihre Meinung hier im Deutschlandfunk Kultur. Unsere Frage, sozialer Pflichtdienst, ja oder nein? Carsten Krämer ist am Telefon. Herr Krämer.
Ja, hallo. Da bin ich dran. Ja, ich wollte sagen, also ich habe auch damals zu Zeiten, als es noch den Pflichtdienst gab, und der war ja damals 2 Jahre lang, also als Kriegsdienstverweigerer, musste ich, obwohl ich eigentlich vorher von dieser Regelung betroffen war, nur 2 Jungs pro Familie müssen das machen, wurde das dummerweise an meinem 18. Geburtstag geändert, dass es dann hieß, alle müssen das machen. Da habe ich natürlich zum damaligen Zeitpunkt, um Jugendjargon zu bleiben, wirklich abgekotzt. Habe dann aber natürlich nach dem Abitur dann gesagt, gut, ich muss es machen, dann mache ich es jetzt direkt. Und habe dann in einer Mutter-Kind-Projektgruppe, also da wurden junge Mütter, die selber Heimkinder waren, noch von Erziehern betreut, die selbst schwanger wurden. Und denen wurde eine Wohnung gestellt plus Erzieher. Und ich hatte die Aufgabe, mich um diese Babys zu kümmern. Also ich hatte von einem Tag auf den anderen, hatte ich also 4 Babys zu betreuen.
Als 18-Jährige?
Mhm. Als 18, naja gut, ich war...
Ja, dann eben schon 19. Aber wie ist Ihnen das bekommen? Wie fanden Sie das?
Ich fand das, also ich habe es eigentlich nie bereut, wirklich nicht. Ich fand das, es hat mich aus meiner akademischen Blase, in der ich groß geworden bin, herausgerissen. Es hat mich irgendwie anders verortet in der Gesellschaft. Ich bin wesentlich reflektierter dadurch geworden, rückblickend. Mhm. In dem Moment habe ich das vielleicht natürlich auch. Man will dann durchstarten nach der Schule, erstmal alles abstreifen. Und das hat mich schon, wie gesagt, geärgert, dass ich es machen musste.
Ja, aber am Ende nicht bereut.
Im Rückblick muss ich sagen, es hat mich wirklich für mein ganzes Leben beeinflusst.
Und Herr Krämer, wären Sie jetzt für einen Pflichtdienst oder für alle jungen Leute?
Ja, ich wäre für einen Pflichtdienst, weil ich finde, das ist einfach, es ist natürlich da wirklich zwiespältig, weil dann umgekehrt wieder die Frage steht, ja, kümmern wir uns da weniger um den Pflegenotstand, dass wir wieder denken, wir kriegen da die billigen Arbeitskräfte. Mhm. Und wer hat sich ja jetzt in der Corona-Zeit bewiesen, dass wir da erhebliche Mängel haben und dass der ganze Pflegebereich auch von der Bezahlung und der sozialen Anerkennung extrem reformbedürftig ist.
Vielleicht also, können wir dann mal an Herrn Hub, Herr Hub, da würde ich gerne an Sie mal die Frage stellen. Also gerade beim diakonischen Dienst, da wird es ja häufig auch in diese Richtung gehen, also Pflegende, vielleicht pflegen, Sie sagen, da gehen sowieso die wenigsten rein, aber inwieweit kann tatsächlich ein junger Mensch, also der jetzt so ein soziales Jahr macht, als Hilfe gelten? Also was sind da Ihre Erfahrungen?
Der kann natürlich da ergänzend tätig sein als Hilfe. Und das ist ja auch in den Möglichkeiten, die es ja schon seit über 60 Jahren gibt in den Jugendfreiwilligendiensten, gut geregelt. Als ergänzende Hilfe zu dem hauptamtlichen Personal, also keine pflegepraktischen Tätigkeiten, was ja auch gut und richtig und ganz wichtig ist, dass da entsprechend seriös mit umgegangen wird. Aber wie Sie ja gerade angedeutet haben oder bei der Frage formuliert haben auf mein Statement vorhin, dass wir in dem vor allen Dingen Alten- und Krankenpflegebereich die wenigsten haben.
Als Argument,
sodass sozusagen die Debatte, die ja auch dann so bei der einen oder anderen Stelle der Hörerinnen und Hörerinnen, also Stichwort Pflegenotstand, also A, finde ich, das falsche Instrument, um den Pflegenotstand anzugehen. Der Befund Bezahlung von sozialer Arbeit und pflegerischen Tätigkeiten, völlig richtige Analyse und pflegepolitisch auch dringend wichtig und geboten. Aber sozusagen die junge Leute, egal sogar, würde ich sagen, freiwillig oder Pflicht, ist die falsche Antwort. Und da kommen wir vielleicht noch im Laufe der Sendung drauf. Billig ist es erst recht nicht. Warum? Auch wenn die nicht viel Geld in die eigene Tasche bekommen. Tasche, weil es ist ja ein Taschengeld und kein Lohn oder.
Das sagen wir vielleicht an dieser Stelle auch. Ein freiwilliges soziales Jahr, da bekommt man bis zu 432 Euro sind es, glaube ich, im Monat Taschengeld.
Genau.
Warum ist es aber trotzdem teuer, wie Sie gerade sagen, oder nicht? Es entstehen trotzdem Kosten.
Ja, wir haben ja sogenannte im Fachjargon Overhead-Kosten, also um die Rahmenbedingungen entsprechend. Es muss sich in der Einsatzstelle vor Ort eine hauptamtliche Person um diese Anleitung kümmern. Es braucht für die ganzen Seminare Personen, die auf den Dienst vorbereiten und ihn dann begleiten. Und natürlich gibt es auch eine Verwaltungsdimension, die es zu berücksichtigen gilt. Und also von Anfang von erster Interessenskontakt über Bewerbungsgespräche, also es muss ja alles irgendwie von irgendwelchen Menschen geführt werden. Mhm. Und wenn wir das alles sozusagen mit reinnehmen, dann sind wir halt weit weg von einer irgendwelchen billigen Variante, sondern würden aus meiner Sicht sagen, wir tun an der falschen Stelle Geld ausgeben, was eben im hauptamtlichen Pflege-, Krankenhilfe- etc. Bereich viel, viel besser aufgehoben wird, wo es ja auch zumindest von
unseren Hörern
Frau Protzer sehe ich da gerade, also Pflegenotstand kann nicht durch Dienste behoben werden, als ein Statement da in der Leitung ist.
Ne? Herr Krischke, Sie haben Sie würden da gerne was ergänzen.
Also erstmal, es kommt jetzt das Thema Pflegenotstand. Und die Gründe, warum wir dort stehen, wo wir stehen, müssen natürlich irgendwie aufgearbeitet werden. Das hat auch ganz viel mit der Gesundheitsreform zu tun, die vor glaube ich, 12 Jahren oder was gebracht haben. Aber ich finde es schwierig sozusagen, ich finde nicht, dass gegen eine Dienstpflicht spricht, dass es an anderen Stellen noch Baustellen gibt, die man in irgendeiner Form beackern muss. Meines Erachtens nach nur eine Ergänzung. Und wenn es darum geht, wenn man jetzt sagt, man braucht da gewisse Arbeitsanleiter und sonst welche Leute, die sich die ganze Zeit drum kümmern müssen. Ich glaube, man muss dann den jungen Menschen schon auch ein Stück weit ein bisschen was zutrauen. Also in meiner eigenen Erfahrung war es so, ich kam morgens in die Einrichtung und dann wurde mir ungefähr kurz gesagt, was ich getan habe. Und dann habe ich mehr oder weniger eigenständig den ganzen Tag gearbeitet. Also es muss jetzt, braucht jetzt niemand, der jetzt die ganze Zeit um die jungen Leute herumspringt, glaube ich. Und das Zweite ist, wir haben ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, in irgendeiner Form so eine Dienstpflicht abzuleisten oder Tätigkeiten innerhalb so einer Dienstpflicht abzuleisten. Man könnte ja sowas sogar vom Homeoffice aus tun. Und da kommen dann so Skills, wie es Neudeutsch heißt, also Talente junger Leute zum Tragen, die vielleicht die älteren Semester gar nicht haben. Also beispielsweise der Umgang mit dem Internet,
ja, Medien. Da sprechen Sie eine Möglichkeit an. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, ein freiwilliges soziales Jahr in Sachen Kommunikationstechnologie zu machen.
Genau, und warum denn auch nicht da dann ein bisschen stärker zu schauen? Weil ich glaube, wenn Sie so gut wie jede mittelständische Einrichtung gucken, irgendwie auch in der freien Wirtschaft, aber auch genauso in jede zweite soziale Institution gucken, werden Sie feststellen, dass diese Leute, glaube ich, vielfach vor allem mit der Digitalisierung massive Herausforderungen haben. Und da könnte jemand, der da wirklich damit aufgewachsen ist, ja, mit Internet und wie das alles funktioniert, eine riesige Bereicherung sein, und der müsste dazu nicht einmal mehr irgendwie in eine Einrichtung kommen, wo sich dann jemand um ihn kümmert. Also man muss dann schon, glaube ich, auch gucken, was sind natürlich die Talente der jungen Leute, selbstverständlich, aber wir dürfen eben auch nicht vergessen, dass es da Talente gibt, die ältere Leute einfach nicht haben vielleicht.
Sagt unser Gast Ben Krischke, auch bei mir ist Rainer Hub und am Telefon noch Herr Krämer. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de haben sich viele Hörerinnen und Hörer gemeldet. Daniela Ehlers zum Beispiel sagt, warum denken wir nicht darüber nach, den sozialen Pflichtdienst in das Bruttoinlandsprodukt aufzunehmen? Solange etwas nichts kostet, wird es in der Gesellschaft mit einem verminderten Wert wahrgenommen. Nicht wie ein bezahlter Dienst wahrgenommen. Zum Beispiel für viele Unternehmer ist es im Lebenslauf nicht wichtig, ob einer den sozialen Pflichtdienst steht oder nicht. Das ist eine E-Mail von Daniela Ehlers. Claudia Döring aus München hat uns geschrieben, verpflichtendes Jahr finde ich gut, sollte aber europäisch angelegt sein. Das würde solidarisches Handeln erweitern und dazu führen, dass junge Menschen eine andere Sprache und Denkweise kennenlernen und Freundschaften fürs Leben transeuropäisch schließen. Das also zum Beispiel zwei Mails, die uns erreicht haben. Ich begrüße am Telefon Maike Vorwold. Schönen guten Tag, Frau Vorwold.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich möchte nur mal ganz kurz vorweg sagen, dass ich das ganz toll finde, was der junge Herr jetzt gerade berichtet hat, dass er erst abgekotzt hat und dann rückblickend dem doch so viel Gutes zuschreiben kann. Fand ich jetzt ganz toll. Also ich bin Sozialpädagogin und arbeite seit knapp 30 Jahren im Sozial- und Gesundheitswesen. Und ich finde die Anregung eines verpflichtenden Sozialdienstes also sehr unterstützenswert. Und ich würde sogar eigentlich noch weitergehen, weil da ja jetzt im Moment nur die Jugendlichen angesprochen sind, ich würde durchaus sagen, alle Altersgruppen unserer Gesellschaft könnten zum Beispiel jedes Jahr eine gewisse Stundenanzahl in sozialen Einrichtungen verbringen. Und mit verbringen meine ich also wirklich einfach auch Zeit verbringen. Es muss, finde ich, nicht immer gleich um Arbeit gehen, um Pflegetätigkeiten und so weiter. Man kann da viel niedrigschwelliger anfangen. Und auch schon, also mir geht es da einfach darum, auch soziale Einrichtungen zu öffnen. Ja? Zu öffnen für die Gesellschaft, die Tür aufzumachen und sagen, kommt rein, lernt uns kennen, schaut, wie wir arbeiten, lernt unsere Nöte kennen, unsere Bedürfnisse. Und ich finde einfach, dass das Image des sozialen Gesundheitswesens dringend neu gepflegt werden muss. Also bitte gerne also dieses Pflegen auch so im Sinne des Pflegens verstehen und also im Sinne eines Wertewandels. Ja? Also
Wertewandel eben dadurch, dass viele einen Einblick erhalten. Frau Vorwald, das ist interessant, was Sie sagen. Wir haben auch eine E-Mail bekommen, Ingo Herz geschreibt, ich las neulich in einem Zeitungskommentar zu diesem Thema sehr richtig, dass Bundespräsident Steinmeier überhaupt nicht von jungen Menschen gesprochen habe. Dem stimme ich zu. Ich finde sogar ein Pflichtdienst eine gute Idee, aber man sollte ihn jederzeit im Leben antreten können. Viele Menschen wollen in der Mitte ihres Lebens mal heraustreten aus dem beruflichen Trott, aus ihrem Karrierehetzen, und dafür wäre das zum Beispiel auch eine tolle Möglichkeit. Ich würde gerne mal die Frage an Herrn Hub vielleicht, die Möglichkeit gibt es ja mit dem Bundesfreiwilligendienst, oder? Herr Hub.
Genau, weil der altersoffen konzipiert ist für Menschen jeden Lebensalters, genau, auch mit ein bisschen anderen Rahmenbedingungen. Wenn man über 27 ist, kann man das auch in Teilzeit von wenigstens 20 Stunden die Woche machen. Wobei sich gerade die Personengruppe, sage ich mal, über 60 sehr, sehr zurückhaltend da zeigt seit Einführung. Was mir auch nachvollziehbar ist, dass man nicht wieder einen Halbtagesjob machen will, wenn man irgendwie gerade am Übergang in den Ruhestand ist. Im Unterschied dazu tun sich diese Menschen ja ehrenamtlich in anderen Zeitsegmenten 2, 4, 6 Stunden sehr stark engagieren, aber nicht in einem Dienst.
Frau Frohwald, ist Ihnen, also wenn man so sagt, also viele Menschen engagieren sich ja ehrenamtlich, das reicht Ihnen aber nicht, Sie würden es gerne etwas verpflichtender sehen?
Ja. Absolut.
Okay.
Also ich würde tatsächlich schon im Kleinkindalter damit anfangen. Ich meine, es gibt natürlich Kindergärten, da geht man dann einmal im Jahr ins Seniorenheim und singt Weihnachtslieder. Und ich will das auch gar nicht abwerten. Nur wenn jetzt ein Kind einmal im Jahr ins Seniorenheim geht, ich habe jetzt selber auch längere Zeit im Seniorenheim gearbeitet, dann lernt es das Seniorenheim nicht kennen. Ja, also muss dann schon einfach mal eine längere Zeit und immer wieder, es können ja auch Freundschaften entstehen zu Bewohnern zwischen den Generationen und so weiter. Genau, also es soll einfach ein Wertewandel in unserer Gesellschaft passieren oder sollte passieren. Also
oder angeregt werden, eben durchs Kennenlernen.
Angeregt werden, also
Frau
so
Vorwald.
Verstehe ich diesen Sozialdienst. Ja.
Wunderbar, wir haben verstanden eine Meinung unserer Hörerin Maike Vorwald. Dankeschön dafür. Und jetzt ist am Telefon Siegfried Huhn. Herr Huhn. Herr Huhn, sind Sie noch am Telefon? Mhm. Nein, Herr Huhn ist nicht mehr am Telefon. Dann da ist Herr Huhn wieder. Moment, da muss er jetzt erstmal wieder reingeholt werden. Vielleicht kann ich ihn gleich rannehmen. Herr Huhn, sind Sie jetzt in der Leitung?
Herr Huhn. Also ich, jetzt habe ich natürlich diese Sendung verfolgt und 1000 neue Ideen, was ich sagen möchte. Also erstmal.
Auf eine Idee konzentrieren wir uns.
Genau. Ich danke Ihnen für Ihre Sendung. Ich danke Ihnen auch, dass Sie überhaupt diese Sendungen machen. Und ich habe eine Bitte an Sie, Frau Heise. In Zukunft, wenn irgendjemand über die Bedingungen in der Pflege spricht und über das schlechte Gehalt, fragen Sie einfach nach, was die Leute meinen. Ja, also ich behaupte jetzt, die meisten haben das aus irgendeiner Zeitung oder sonst woher und kennen die Realitäten nicht. So, okay, das ist schon ein Anliegen und ich möchte Sie bitten, vielleicht können Sie mal eine Sendung machen, wo Sie Leute einladen, die zum Beispiel nur positiv reden dürfen.
Ja. Herr Huhn, Sie haben jetzt die Möglichkeit, vielleicht zu unserem Thema etwas zu sagen, nämlich die lautet, brauchen wir einen sozialen Pflichtdienst? Wie ist Ihre Meinung dazu?
Ich hätte gerne einen sozialen Pflichtdienst, aber nicht, um Lücken aufzufüllen.
Ja.
Das ist ein Missbrauch. Das gehört sich nicht, vor allen Dingen nicht in einer Gesellschaft wie unseren. Aber ich denke, der soziale Dienst oder nach der Schulausbildung einen solchen Dienst zu machen, gibt wirklich die Chance, Leben kennenzulernen. Deshalb bin ich auch gegen Homeoffice, was der eine Hörer gesagt hat. Wissen Sie, Homeoffice am Computer, das können die ja alle. Die müssen lernen, was draußen ist. Ich habe Studierende, soziale Arbeit, die nicht in der Lage sind, jemanden nach dem Weg zu fragen, weil sie das nicht mehr können. Ja, und sich schämen und denken, die halten mich für dumm. Das sage ich doch nicht schlimm, du bist ja auch dumm, du kennst den Weg nicht. Ja, verstehen Sie, das ist mein Anliegen. Und wir haben viel zu wenig Chancen inzwischen, dass junge Leute relativ schnell so einen Lebensalltag kennenlernen. Und auch, dann gehe ich nochmal zurück auf Pflege und ähnliche Berufe. Die meisten, die in diese Berufe gehen, haben falsche Vorstellungen. Und so ein Dienst ja wäre eine Chance, auch die Realität wirklich kennenzulernen. Und ich bin sicher, dann ist die Verbleibezeit höher.
Herr Huhn, Dankeschön. Ganz klare Aussage, also Realitätscheck, was eben beispielsweise diese Pflegeberufe angeht. Und auf keinen Fall sollen irgendwelche Lücken dadurch geschlossen werden. Was Herr Huhn sagt, Herr Krischke, entspricht, glaube ich, genau dem, was Sie auch denken.
Absolut, absolut. Es geht nicht darum, Lücken zu schließen, sondern irgendeine Form einer Orientierungslosigkeit, die vielleicht da ist, vorzubeugen. Ich würde vielleicht ganz kurz noch einen Satz aufgreifen von Frau Vorwald, die sie, glaube ich, das war die Hörerin davor, mit dem Blick hinter die Kulissen. Also ein Blick in diese Pflege- und sozialen Einrichtungen wäre nicht nur ein Blick hinter die Kulissen, sondern es ist unter Umständen auch ein Blick in die eigene Zukunft. Und ästhetisch sieht schon gut täte, glaube ich, Leuten schon noch gut, sich damit auseinanderzusetzen, dass das, was sie heute im Alter von 18, 19 Jahren leisten, später auch ihnen persönlich zugute kommen wird. Und da kann so eine kleine Konfrontation mit der Realität sicherlich nicht falsch sein.
Herr Hub, ich glaube, ich habe Sie noch gar nicht genau gefragt, sind Sie jetzt eigentlich für oder gegen den sozialen Pflichtdienst?
Also ich bin gegen den sozialen Pflichtdienst.
Warum?
Und die Grund, also wegen der, ich nenne es jetzt mal Geschäftsgrundlage, freiwillig versus Pflicht. Ich bin für einen sozialen Dienst, der auf freiwilliger Basis fußt. Und wenn wir in der bisherigen Sendung ja oft von Konjunktiv könnte, würde, muss ich sagen, das gibt es ja schon durchaus lange, eben in Form von den verschiedenen freiwilligen Diensten und vieles, was bei den Befunden, also die jungen Leute sollen Bildung erfahren, die sollen Orientierung erfahren, die sollen sich auch ein Bild machen können von sozialen Berufen à la Couleur, ist es ja durchaus eine Möglichkeit, die es schon gibt und ein bestimmter Prozentsatz, der so einen Freiwilligendienst macht, bleibt ja dann auch in der Branche durchaus hängen. Oder andere ist es dann ja auch wichtig, dass sie ein Bild haben, dass sie da nicht hängen bleiben und wissen, das ist nichts für mich. Also da, auch das ist eine Form von Orientierung.
Und das Argument, dass dann aber durch einen Pflichtdienst alle diesen Einblick haben, der zieht bei Ihnen nicht. Sie sind trotzdem dagegen, gegen Pflicht.
Ich bin gegen die Pflicht, weil die guten Erfahrungen, die ja auch dann Hörer und Hörerinnen, die sich in die Sendung einbringen, steht ja gegenüber die schlechten Erfahrungen, die auch Menschen in verpflichtenden Diensten machen. Und da kann man ja auf die zurückliegenden Zivildienst- und Wehrpflichtleistenden auch rekrutieren. Sagen, da haben auch viele gesagt, also nach der Pflicht reicht es mir jetzt. Ja? Und die sind dann auch für immer für Engagement in der Gesellschaft ein Stück weit auch verloren.
Also auch das muss man bedenken. Anna Heinzeller aus München hat uns geschrieben, eine kleine Anmerkung zu jungen Menschen, die außerhalb ihres Heimatortes ein FSJ machen wollen. Das muss sich die Familie leisten können, schreibt sie. Unsere Tochter hat jetzt ein Jahr FSJ in Berlin einer Klinik gemacht. Von 325 Euro ist es unmöglich, eine Unterkunft, Essen, öffentlichen Nahverkehr zu bezahlen. Herr Hub.
Ja, kann ich der Hörerin komplett zustimmen. Das liegt natürlich an den Rahmenbedingungen. Und bevor wir über Rahmenbedingungen, über die Umsetzung einer Dienstpflicht überhaupt reden können würden, müssen wir erstmal die Realitäten anerkennen, dass das jetzt eben aufgrund vieler verschiedener Aspekte nicht möglich ist. Es gibt wenige Einsatzstellen, die das ermöglichen aufgrund von einer entsprechenden finanziellen Ergänzung. Aber in einer Stadt wie Berlin würden tatsächlich viel mehr freiwillig einen Freiwilligendienst machen, wenn es andere Möglichkeiten gäbe. Die aber gesetzlich nicht geregelt sind und gewährleistet sind.
Welche anderen Möglichkeiten meinen Sie?
Na, da, also zum Beispiel zusätzliche Mittel neben dem Taschengeld, dass eine Unterkunft und Verpflegung gewährleistet werden
würde.
Genau.
Herr Krischke, das Argument ist doch eins eigentlich gegen den Pflichtdienst.
Ja, also ich, wobei da so ein bisschen auch das Arbeiterkind und der Liberale aus mir spricht, ich glaube, geht nicht, gibt's nicht. Wir haben einen riesen Bundestag mit ganz, ganz vielen Bundestagsabgeordneten, die riesige Stäbe haben von Mitarbeitern. Und ich bin mir sicher, dass sich da der ein oder andere kluge Kopf auch finden würde, um eben die Rahmenbedingungen ein Stück weit auch eben so zu verändern, dass es eben möglich wird, so eine Dienstpflicht einzuführen. Jetzt ist es ja so, es ist ja auch keine komplett neue Idee. Also wir hatten die ja im Prinzip schon mal, damals nur sozusagen nur für die Männer. Hier im Gespräch ist es ja auch, dass es für die Frauen genauso gilt. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, da in irgendeiner Form auch Kompromisse zu finden. Ich würde beispielsweise mal einen nennen, weil in der Mail ja gerade angesprochen wurde, dass junge Leute, die vielleicht vom Land irgendwas machen wollen, in der Stadt in ähnlichen Dienst machen wollen, es total schwierig ist mit der Wohnungssuche. Ich habe mich beispielsweise auch in meinem Beitrag, ich habe mich ja nicht nur für die Dienstpflicht ausgesprochen, ich habe mich auch dafür ausgesprochen, dass junge Leute die Möglichkeit bekommen, sich soziales Engagement in irgendeiner Form anrechnen zu lassen. Und ich bin selbst auf dem Dorf groß geworden und habe viele Freunde, die vom Dorf kommen. Und was da zu beobachten ist, dass es dort ein ganz, ganz großes soziales Engagement gibt, ein ganz, ganz viel Ehrenamt gibt. Und ich sehe beispielsweise nicht, warum jemand, der mit 14 in die Jugendfeuerwehr geht und dann mit 18 zur freiwilligen Feuerwehr, warum der jetzt noch mal ein halbes Jahr in die Großstadt irgendwie in eine Dienstpflicht sollte.
Also das wäre für Sie schon Dienstpflicht, wenn also genau solche Sachen auch schon angerechnet würden, beispielsweise auf Wartezeiten, wenn man sich um einen Studienplatz bemüht. Oder eben hier eine Hörerin schreibt gerade, Gudrun Ahmed, ich bin sehr für ein Pflichtjahr für alle Jugendlichen, da dies eine gute Möglichkeit ist, den jungen Menschen die Realität unserer Gesellschaft nahezubringen. Das Ganze sollte aber nicht als Lückenfüller im Pflegebereich dienen. Die Betroffenen sollten sich den Arbeitsbereich aussuchen. Und jetzt kommt's, die Zeit sollte auf dem Rentenkonto berücksichtigt werden. Also auch so eine, wirklich so eine Anrechnungszeit. Aber Herr Hub, wird es das nicht?
Das wird es nicht, weil quasi die zwei Währungen, also in die Rentenkasse zahle ich Geld ein. Und Engagement ist ja eine Zeitgröße, also da ist die Währung engagierte Zeit, die ich da einbringe, egal ob ich sie freiwillig oder verpflichtend machen würde. Und diese zwei grundsätzlich sich widersprechenden Logiken sind nicht zusammenzuführen. Da gab es auch schon in den letzten 10, 20 Jahren immer wieder mal Experten, die versucht haben, wie kann ich Engagementzeit in Euro umrechnen, um es dann für die Rentenkasse. Und das ist so kompliziert und komplex, dass das bei allen Analysen immer wieder verworfen worden ist.
Oder eben anrechnen lassen, wie Sie, Herr Krischke, es meinen, also tatsächlich anders anrechnen lassen.
Genau, also ich meine es insofern, dass man, das sind wir auch wieder bei so Kompromissvorschlägen, ja, die müsste man natürlich noch genauer ausarbeiten, aber dass man eben sagt, jemand, der schon lange sozial engagiert ist, muss vielleicht diese Dienstpflicht auch gar nicht erfüllen, weil er nachweislich sozusagen schon seinen Dienst an der Solidargemeinschaft geleistet hat. Und da gibt es meines Erachtens ganz viele Möglichkeiten, wie man es sinnvoll gestalten könnte. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass die Nummer unterm Strich nicht zu bürokratisch wird, weil dafür ist unser Land ja auch bekannt. Ganz viele Optionen hätten wir, über die wir diskutieren könnten, glaube ich. Wobei ich weiß, dass ich Herrn Hub nicht hineinlocken kann in einen Kompromissvorschlag.
Ja, aber selbst wenn es jetzt vielleicht, Herr Hub, könnte man oder wäre es sinnvoll eigentlich, das freiwillige Engagement, das freiwillige soziale Jahr oder diese freiwilligen Jahre tatsächlich noch attraktiver zu gestalten, dafür zu werben? Wäre es denn möglich, mehr Plätze zu schaffen als die von Ihnen bereits erwähnten 100.000, die jetzt im Moment besucht werden?
Ja, also da bin ich völlig dabei und also wenn Herr Krisch gesagt, er kann mich nicht locken, er kann mich zu der Pflicht nicht locken, aber zu einem Dienst an der Gesellschaft und auch das einführende Zitat von Ihnen, was Herr Steinmeier gesagt hat, Dienst an der Gesellschaft und, alles in Ordnung, aber eben auf dieser anderen Geschäftsgrundlage, Stichwort 100.000, also mehr Plätze haben wir, die brauchen wir nicht noch mehr. Also wir haben ungefähr 200.000 Möglichkeiten, die wir anbieten, aber die Mittel, die zur Verfügung stehen, reichen eben nur für 100.000. Also wir brauchen nicht mehr Plätze, die wir dann nicht besetzen können, weil wir kein Geld haben, sondern wir brauchen mehr Geld, um die bestehenden Plätze zu besetzen. Dass es mehr Plätze gibt als Einsatztätigkeiten, das ist gut und richtig, damit Menschen sich eine Auswahl haben.
Übrigens, das nur zur finanziellen Ausstattung. Als Franziska Giffey noch Familienministerin war, hat sie versucht, die 500 Millionen, die für diese 100.000 freiwilligen Plätze zur Verfügung stehen, zu verdoppeln und holte sich im Bundestag eine Abfuhr, nur das dazu. Ich begrüße am Telefon Frau Atlatis Protzner. Ich hoffe, ich habe die Schrift ist wieder so klein. Frau Protzner, ich begrüße Sie am Telefon.
Ja, der zweite Name ist bekannter in Deutschland geworden durch die Virologin. Also ich heiße Altanis
Protzner. Entschuldigung. Ihre Meinung zu unserem Thema heute?
Ich bin Ärztin, Medizinethikerin und Patientin und habe mich natürlich am Anfang aufgehängt an dem Pflegenotstand. Das ist inzwischen ja durchdiskutiert worden. Vor allen Dingen, Herr Hub hat ja klar darauf aufmerksam gemacht, dass es hier nicht um eine Behebung des Pflegenotstandes geht. Aber ich finde, das muss man dann immer klar kommunizieren. Pflege, Fachpflege ist ein hochqualifizierter Ausbildungsberuf. Und dieser Notstand, der liegt in Deutschland ganz woanders und ist sicher nicht durch soziale Dienste zu beheben. Ich habe aber noch ein anderes Argument, nämlich ich kann mir in diesem sozialen Bereich, um den es geht, also mir geht es jetzt um den Pflegebereich im weitesten Sinne, nicht vorstellen, dass unmotivierte, dienstverpflichtete Menschen, die etwas abzuleisten haben, ein Plus in der Pflege sein würden, ganz gleich an welcher Stelle. Menschen, die pflegebedürftig sind, sind zerbrechlich. Das sind fragile Patienten, die, das würde das Problem nicht lösen. Und aus diesem Grunde, um es ganz kurz zu machen, ich habe jedes Verständnis für eine Dienstpflicht, die ein Staat vielleicht erlassen muss, weil er eine Notwendigkeit sieht. Ich weiß, dass es sehr viele gute Argumente dafür gibt, die haben wir ja auch hier gerade wieder gehört. Aber ich würde mich positionieren ganz klar gegen eine Einbeziehung dieses Pflegebereiches, dieses speziellen sozialen Bereiches und würde klar sagen, nein, keine Dienstverpflichtung in diesem Bereich, aber bitte ganz viel mehr Motivierung und Werbung für Freiwilligkeit.
Frau Protzer, danke schön für diesen Beitrag, auch für diese Unterscheidung nochmal. Also Motivation für Freiwilligendienste auf jeden Fall, Dienstverpflichtung im Pflegebereich nicht, weil unmotivierte und einfach nur verpflichtete Menschen im Pflegebereich bestimmt keine Hilfe sind. Dankeschön für Ihren Anruf und ich begrüße jetzt Thomas Bauer am Telefon. Herr Bauer, schönen guten Tag.
Ja, wunderschönen guten Tag in die Runde.
Ihre Meinung zu unserem Thema?
Ja, ich wäre auch für den sozialen Pflichtdienst, aber halt aus einem anderen Grund.
Sie wären für einen sozialen Pflichtdienst.
Mhm. Ja, um mehr soziale Durchmischung von Milieus herzustellen. Weil selbst in der Schule haben wir ja nicht mal im Ansatz heute mehr eine soziale Durchmischung. Weil halt durch Privatschulen und so weiter schon sehr viele Leute selektiert sind aus unserem allgemeinen Alltag. Das heißt, Gruppen sich rausnehmen aus der Normalbevölkerung. Das heißt, ich wäre für einen Pflichtdienst, wie er in manchen Ländern bei Militärpflicht ist. Das heißt, für jeden, egal welchen sozialen Status hat, ob er gerade fußballspielender Millionär ist oder sonst was, er wird trotzdem eingezogen, wie zum Beispiel in Südkorea oder sonst wo oder Israel und so weiter. Das heißt, dass man sich auch nicht für Geld freikaufen kann. Was halt dazu führen soll, meiner Meinung, dass man halt auch andere Milieus kennenlernt. Weil heute ist ja, es ist ja auch so, dass zum Beispiel früher es noch sozialen Aufstieg durch Heirat gab. Gibt es heute auch extrem weniger im Vergleich zu früher, weil viel mehr intern geheiratet wird in den sozialen Milieus und so weiter im Vergleich zu früher. Also was halt dazu führt, dass unsere Gesellschaft immer mehr gespalten wird und immer mehr kleine Grüppchen gibt, die nur ihre eigenen kleinen Partikularinteressen im Blick haben.
Also sozialer Pflichtdienst, um eben tatsächlich die Milieus zu durchmischen. Herr Krischke.
Ich halte das für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den Sie da ansprechen. Denn wir sehen natürlich, wir sehen das auch durch Entwicklungen wie auf dem Wohnungsmarkt beispielsweise, durch Entwicklungen wie das in gewissen Städten, ja, Mieten steigen, dass andere Städte währenddessen zerfallen, dass die Jungen irgendwie abwandern und dass sich die sozialen Milieus, obwohl, also das ist zumindest mein Eindruck, dass die sozialen Milieus, obwohl wir theoretisch die Möglichkeit hätten, uns mit ihnen zu verbinden, über beispielsweise soziale Medien und das Internet, immer geschlossener ineinander werden. Also wenn Sie hier in München in jeden x-beliebigen Innenstadtteil gehen, werden Sie immer ein ähnliches Milieu antreffen. So. Und da wäre mit Sicherheit ein Jahr oder meinetwegen ein halbes Jahr, da könnten wir ja drüber streiten, wo wirklich dann mal keine Rolle spielt, wie viel Geld die Eltern zur Verfügung hatten, ob man schon 2 Auslandssemester gemacht hat, weil die Eltern es finanzieren konnten, oder ob man weiß, wie es ist, wenn man Ende des Monats mehr Tage als Geld übrig ist, auch mal zusammenkommen und zusammen auch mal nach Gemeinsamkeiten gucken. Und das kann sicherlich in einer Zeit, in der wir auch in vielen Diskursen sehr, sehr aufgeheizt diskutieren, ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein.
Herr Hub, Sie wollen darauf etwas
reagieren? Ja, ich wollte nur auf das könnte noch mal mit haben wir. Die jungen Leute, die Freiwilligendienste machen, sagen, ich lerne dadurch Menschen kennen, die habe ich bisher in meinem Leben überhaupt nie eine Chance gehabt zu begegnen. Also nur der Zwischenruf, es gibt's. Also, aber auf der freiwilligen Grundlage und natürlich zahlenmäßig auf einer anderen.
Herr Bauer, bitte.
Ja, das Problem ist ja, aber in diesen sozialen Diensten haben Sie ja Leute, die schon grundlegend sozial eingestellt sind. Da haben Sie nicht den Karrieristen, der quasi schon als Jugendlicher, als Soziopath durch die Welt geht. Weil es ist ja nachgewiesen, dass zum Beispiel Führungspersönlichkeiten in der Wirtschaft oft soziopathisch und so weiter veranlagt sind. Also, oft wenig Rücksicht nehmen. Das heißt, solche Leute muss ich da rein, die nie im Leben daran denken würden, sondern schon von klein auf Karriere getrimmt sind von den Eltern, die Austausch mit anderen haben sollen, also, und auch mal soziale Aspekte in ihrem Leben kennenlernen sollen.
Unser Hörer muss ich ja da reinkriegen. Thomas Bauer auf jeden Fall dafür, dass eben alle in diesen Dienst tatsächlich kommen, um eben mal aus ihrem Milieu rauszukommen. Herr Bauer, danke schön für Ihren Anruf. Wir hatten jetzt unsere letzte Hörerin oder unseren letzten Hörer, dem ging es ja vor allem um die soziale Mischung. Also, dass tatsächlich durch einen Pflichtdienst ein über das eigene Milieu hinweg gucken gewährleistet werden muss und das für jeden in unserer Gesellschaft. Herr Hub, vielleicht ganz kurz zu den Erfahrungen. Wer macht denn momentan, wer sind diese 100.000, die im Moment solche Dienste leisten? Aus welchen Milieus kommen die?
Also durch die verschiedenen gesetzlichen Änderungen in den Freiwilligendiensten über die letzten 20 Jahre, Einführung eines freiwilligen ökologischen Jahres, eines kulturellen Jahres neben dem sozialen Jahr, was es schon länger gibt, sind natürlich auch die Zielgruppen breiter geworden, weil die Möglichkeiten für andere Bereiche, Sport habe ich jetzt nicht erwähnt, ist auch noch einer, ergänzt worden ist. Fangen wir mal bei der Geschlechteraufteilung, 60% Frauen, 40% Männer. Das war vor 10, 20 Jahren noch völlig anders, da waren wir bei 90% Frauen. Dann gab es die Altersöffnung nach unten ab 16 Jahre, hat also natürlich auch was die Schulabschlüsse anbelangt, Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Gymnasium. Zugegeben, je höher der Schulabschluss, umso wahrscheinlicher ist, dass man einen Freiwilligendienst macht. Es gibt ja aber inzwischen auch in unserer diverser werdenden Gesellschaft durchaus Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund, die einen Freiwilligendienst machen. Es gab nach der Flüchtlingswelle aus dem arabischen Raum ein spezielles Programm für diese Personen. Also von daher ist noch Luft nach oben, aber die Mischung im Rückblick auf die letzten 10 Jahre deutlich besser geworden. Mhm. Wo natürlich auch noch Luft nach oben ist, ist, was die Öffentlichkeitsarbeit und die Werbung anbelangt, also bis hin in die Schulen hinein zu sagen, es gibt da ein gesellschaftliches Angebot, da kann man sicherlich noch vieles mehr machen, ohne dass man dann über einen Pflichtdienst reden.
Also da bleibt er auf jeden Fall sich treu, Rainer Hub hier im Gespräch. Unser Hörer Jean-Loup Fourreau hat uns geschrieben. Ich war 92 bis 94 Zivi aus Frankreich in Berlin, Pankow, in einer Jugendfreizeiteinrichtung. Ich habe ein neues Leben angefangen, wohne jetzt in Berlin und bin für eine Pflicht im internationalen Zivildienst. So werden wir Europa zusammen für Frieden aufbauen. Ich denke, man sollte die junge Generation die Möglichkeit geben, in vielen Bereichen eine Chance zu haben, Umwelt, Kultur, Sozial. So kann man die Gesellschaft besser einschätzen, schreibt dieser Hörer. Isabel Hensch aus Frankfurt hat uns geschrieben, ich habe kein FSJ gemacht, sondern einen europäischen Freiwilligendienst. Bei diesem werden die Unterhaltskosten von der Organisation, in der man arbeitet, übernommen. Daneben wird ein Taschengeld bezahlt, schreibt sie, wobei sich die Höhe nach dem jeweiligen Land richtet. Der Dienst war die beste Entscheidung meines Lebens. Allerdings sehe ich nicht, wie eine Pflicht umsetzbar sein sollte. Vielmehr sollte in Schulen und Co. mehr auf die Möglichkeit hingewiesen werden und auch die Vorteile, die später damit einhergehen. Da hat sie einen Punkt angesprochen, Herr Hub. Mhm. Inwieweit wird für die freiwilligen Jahre eigentlich Werbung in der Schule gemacht? Denn durchaus Karriereberater der Bundeswehr kommen in Schulen.
Mhm. Genau. Also da passiert noch nicht so arg viel, hat aber vor allen Dingen in den letzten 5 Jahren doch um einiges zugenommen, auch aufgrund der gesellschaftlichen Analyse, demografische Zusammensetzung. Also die Geburtenjahrgänge werden etwas niedriger. Nichtsdestotrotz reden wir immer noch von 600.000, 700.000 pro Jahr. Was aber in der Szene der Freiwilligendienste dazu geführt hat, um die absoluten Zahlen handeln zu können, muss man halt prozentual in jeder Generation ein paar mehr erreichen. Und das hat dann zu mehr Öffentlichkeitsarbeit geführt. Davor war das Dilemma, solange ich mehr Freiwillige bekomme als Mittel zur Verfügung habe, brauche ich auch keine Öffentlichkeitsarbeit machen, um die dann abzulehnen, weil ich es gar nicht
und wie sieht das jetzt im Moment
realisieren aus? Kann.
Ja. Also die Öffentlichkeitsarbeit nimmt zu.
Die Öffentlichkeitsarbeit hat zugenommen, weil ja auch die Möglichkeiten, den Freiwilligen zu leisten, also diese 100.000 von heute waren halt vor 10 Jahren nur 50.000. Also die Richtung ist da durchaus die richtige. Und dadurch tut sich natürlich auch die Nachfrage und das Angebot etwas annähern, sodass das grob inzwischen auf einem Niveau ist, was zwischen dem, was geht und dem, was umgesetzt wird, möglich ist. und faktisch auch gewährleistet ist. Ein paar tausend mehr wird man sicherlich noch unterbringen können, das ist keine Frage. Aber natürlich könnte man viel mehr Öffentlichkeitsarbeit haben. Dann müsste ich aber auch anbieten können zu sagen, ja, es führt dann zu dem Erfolg und macht nicht den Trägern und den Einsatzstellen, dass dann statt 5 Leuten 10 anrufen und ich trotzdem 9 sagen muss. Der Platz ist leider schon besetzt.
Trotzdem nur ein Platz. Also auch wenn mit mehr Öffentlichkeitsarbeit müssen natürlich auch die Plätze erhöht werden. Elke Bayer ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Bayer.
Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin und mich beteiligen kann.
Ja, das ist schwer, weil es sind viele, viele Hörer.
Das ist schön. Ja, ich bin gegen eine Pflicht und zwar aus folgendem Grund. Ich habe eine 19-jährige Tochter und erlebe auch, wie engagiert die und ihre Freunde sind. Und die Frage ist für mich, in welchem Land möchte ich denn eigentlich leben und was für ein Menschenbild steckt hinter einem Begriff wie Pflicht? Ich finde das total überholt. Ich finde, dass man Ermöglichungsstrukturen viel konkreter schaffen kann mit dem Geld, was man jetzt angedacht hat mit einer Pflicht. Wenn ich in einem Land lebe wie Deutschland und das Vorreiter wäre und sagt, hier guck mal, wir sind ein Land, wo das absolut ermöglicht wird, wenn du etwas tun willst und ich zeig dir das und verbinde dich mit anderen, das wäre mal zukunftsgerichtet eine Haltung Menschen gegenüber, die nicht Misstrauen ausdrückt. Ich muss dich dazu bringen, etwas zu tun, weil du es freiwillig nie tätest. Und diese Haltung in unserer Gesellschaft ist überholt. Also ich bin total dagegen, sondern für wirklich einen positiven...
Ja, Ermöglichung.
Ja, absolut.
Motivation und Geld, Ermöglichung.
Nein, gar nicht Motivation, weil es sind so wahnsinnig viele Leute motiviert. Also das ist ein Menschenbild, was so nicht stimmt. Wenn man konkret mit den Menschen unterwegs ist, ich bin viel im Engagementbereich unterwegs, erlebe ich, wie Hürden da sind, das umzusetzen, was man umsetzen möchte. Und ja, lass uns doch mal eine Gesellschaft haben, wo auch sozusagen die Politik gemeinsam daran arbeitet, das zu ermöglichen, was Menschen schon längst tun und umsetzen. Das finde ich schön.
Ein klares Statement, Frau Bayer. Ich danke Ihnen dafür, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende noch und begrüße am Telefon Herrn Salzmann. Schönen guten Tag, Herr Salzmann.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe gerade gut zugehört. Die Frau Bayer redet schon in meine Richtung. Ich will mal sagen, das Wort Pflicht schreckt schon ein bisschen ab.
Das Wort Pflicht schreckt ab.
Wir müssen in die Richtung kommen, dass die Gesellschaft so zusammenwächst, auf kommunaler Basis und auch auf der gesamten gesellschaftlichen Zusammenhänge, dass dem Menschen ein Bedürfnis wird, freiwillig was zu machen. Ich mache ein kleines Beispiel. Ich fahre hier leider auf ein Elektromobil, weil ich nicht mehr gut laufen kann. Und wenn ich dann meine Ausrüstung mitnehme, dann sammle ich einfach irgendwo die Kippen oder das Papier, den Abfall. Das ist mir egal, wer das da hingeschmissen hat. Es sieht unordentlich aus. Und das muss die Menschheit begreifen. Jeder, der Unfug treibt, schadet der gesamten Gesellschaft.
Also da kann man nicht mit einer Pflicht kommen. Herr Krischke, was antworten Sie, Herrn Salzmann?
Ich verstehe, dass dieser Begriff der Pflicht in Deutschland, das ist ja auch historisch nachvollziehbar, irgendwie schwierig erstmal ist. Anders wäre es vielleicht in einem Land wie Israel beispielsweise, wo bekanntermaßen Frauen 24 Monate und Männer 30 Monate Wehrpflicht leisten müssen, und zwar durch die Bank. Ich kann das verstehen. Gleichwohl finde ich dann doch bemerkenswert, dass man sich an diesen Begriff der Schulpflicht auch nicht stört. Und das, was ich eingangs meinte, dass Lernen eben vielschichtig ist und dass Lernen eben nicht nur auswendig Lernen ist und Schule sein ist quasi, sondern eben Lernen auch Erleben sein kann. Insofern, ja, ich verstehe die Diskussion um den Begriff der Pflicht, halte eine Pflicht aber nicht zwangsläufig deshalb für falsch, weil sie vielleicht in Deutschland als Begriff eher negativ konnotiert ist.
Ein Hörer pflichtet Ihnen da wiederum bei, per E-Mail. Hilmar Engelhardt schreibt, ich bin auf jeden Fall für einen Pflichtdienst, der meines Erachtens nicht unbedingt ein Sozialer sein muss. Vielleicht habe ich mich nicht ausführlich genug mit der Rede von Herrn Steinmeier befasst. Ich hatte sie so verstanden, dass es um einen Dienst für die Gemeinschaft geht. Der könnte dann ja auch in der Umwelthilfe oder eben vielleicht auch in der Bundeswehr oder bei der Polizei sein. Ich persönlich habe Zivildienst im Krankenhaus gemacht. Diese Erfahrung hat mein Leben entscheidend und positiv beeinflusst. Also dieser Dienst an der Gemeinschaft, beispielsweise auch bei Bundeswehr oder Polizei oder in der Umwelthilfe, Herr Krischke, haben Sie das auch so verstanden?
Mhm. Absolut, absolut. Also ich glaube, dass wir, das schrieb ich auch im Text, dass deshalb Herr Steinmeier von einer sozialen Dienstpflicht spricht, weil es nicht so sehr nach Militär klingt. Aber natürlich hat dieser Vorstoß, auch dieser politische Vorstoß, meines Erachtens zumindest, ganz klar damit zu tun, dass man in irgendeiner Form die Wehrpflicht reaktivieren will, die ja ausgesetzt ist und nicht abgeschafft ist. Und natürlich gehört zu so einem potenziellen allgemeinen Dienstpflicht, ja, um die es ja eigentlich geht, da können wir uns wieder über die Begrifflichkeiten streiten, das hat dann viel mit politischer Kommunikation zu tun, dass jetzt ein Bodo Ramelow von der Linken nicht von einem Wehrpflicht spricht, ist ja irgendwie auch klar. Genau, aber klar, es hat natürlich auch was damit zu tun, mit beispielsweise im Militär dann seinen Wehr, ja, quasi seinen Wehrdienst zu leisten.
Es gibt ja jetzt im Moment den Freiwilligendienst bei der Bundeswehr, den im Heimatschutz. Kann man ja auch leisten.
Das, das mag so sein, da kann ich Ihnen aber leider keine Insights an dieser Stelle konkret zu liefern.
Können Sie uns dazu weiterhelfen, Herr Hub?
Genau, also das ist ja ein Programm, was die Bundeswehr eingeführt hat nach der Aussetzung der Wehrpflicht, den Freiwilligendienst im Heimatschutz. Außer dass das Kürzel FWD für Freiwilligendienst im Sozialbereich und Freiwilligendienst bei der Bundeswehr identisch ist, ist aber auch dort die Geschäftsgrundlage eine völlig andere. Also jemand, der das bei der Bundeswehr macht, der bekommt 1500 Euro im Monat. Da reden wir wieder über was ganz anderes, was also ist möglich Taschengeld und Wohngeld und Essensgeld und so weiter. Ja, genau. Und ich glaube im Gegensatz zu Herrn Krischke nicht, dass Herr Steinmeier die Terminologie verwendet hat und eigentlich ist er für die Reaktivierung des Wehrdienstes als Pflichtdienst, weil dann hätte er das, glaube ich, so gesagt und dann hätte er auch viel mehr Hoffnung haben können, auf Erfolg das umzusetzen und zu realisieren.
Also es hat auch unser Hörer, wie gesagt, Herr Engelhardt, den ich verlesen habe, darauf hingewiesen, dass ja ein Gemeinschaftsdienst auch in der Bundeswehr oder der Polizei stattfinden könnte. Always on the run, smokeless fire. Ja, nein, das stimmt ja überhaupt nicht. On the run von Mathiel hörten wir jetzt hier gerade im Deutschlandfunk Kultur. Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist unser Thema heute. Wir haben uns diese Sendung genommen, weil unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ja über diesen Dienst an der Gesellschaft vor kurzem in einem Interview reflektierte. Wir haben uns eben darüber Gedanken gemacht, inwieweit er die Bundeswehr damit einbezogen hat. Wir haben jetzt das Zitat nochmal, der Satz hieß, er denkt an einen Dienst an der Gesellschaft. Das muss nicht in der Bundeswehr sein, das könnte genauso gut auch eben in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen sein. Also die Bundeswehr ist durchaus auch mitgenannt. Das nur, um das klarzustellen. Wir haben am Telefon jetzt Laura Luger. Schönen guten Tag, Frau Luger.
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass bei uns hier eine große Diskussion ausgebrochen ist, parallel zu Ihrer Sendung.
Ja, das freut uns ja. Worüber diskutieren Sie?
Auf jeden Fall. Genau, also der Vorschlag gerade im sozialen Dienst, das ist ein großes Anliegen meines Partners auch seit einiger Zeit. Wir sind beide im pädagogischen Feld auch tätig und mein Partner hat eben auch einen Bundesfreiwilligendienst damals geleistet und für ihn ist da eben auch ja große Potenziale auch für die Lebensplanung rausgesprungen, sage ich jetzt mal. Und genau, ich bin eher ein bisschen skeptisch dazu eingestellt. Ich selber arbeite im Kindergarten und bin dort auch Praxisanleiterin, also auch für Praktikantinnen und Praktikanten zuständig. Und ja, also ich muss halt sagen, wir haben einen sehr, sehr stressigen Arbeitsalltag, wo ja unsere Hauptaufgabe ist, die Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Und ich finde es auch schön, dass hier schon mehrfach erkannt worden ist, dass es eben auch Potenziale bietet, so ein Pflichtdienst eben auch junge Menschen oder auch Menschen jedes Alters in ihrer Entwicklung wiederum zu fördern. Aber ich frage mich halt, an wem bleibt es hängen? Am Ende an uns.
An den Einrichtungen, meinen Sie?
Arbeiten. Mhm. Genau. Dass wir neben unserem stressigen, anspruchsvollen und vor allen Dingen halt auch vollen Arbeitsalltag dann noch diesen Menschen, die dann zusätzlich zu uns kommen, ja auch eine möglichst auch qualitative Anleitung zugutekommen lassen müssten. Ne? Überlegen, welche Aufgaben können diese Personen jetzt übernehmen und so weiter und so fort. Und natürlich habe ich auch als Praxisanleiterin die Erfahrung gemacht, mit motivierten Menschen ist das sehr, sehr schön und kann das eine bereichernde Arbeit auch für mich oder ein bereicherndes Miteinander auch für mich oder auch für die Kinder sein. Aber ich kenne es eben auch anders. Mit unmotivierten Menschen kann es sehr anstrengend für mich sein, für die unmotivierten Menschen, aber eben auch für die Kinder. Es kann sehr frustrierend sein und eventuell eben auch Gefahren birgen für die betreuenden Personen. Ne, wenn dann Aufgaben nur halbherzig erledigt werden oder gar nicht erledigt werden, und aber man davon nicht erfährt und ähnliches. Also das ist dann eben das Gefahrenpotenzial, was ich dann auch nochmal sehe.
Erfahrungen eben tatsächlich aus der Realität der Freiwilligendienste. Frau Luger, vielen Dank und viel Spaß noch beim Weiterdiskutieren am Küchentisch.
Dankeschön.
Ich wünsche ein schönes Wochenende. Und ich begrüße ganz herzlich Roland Lienau am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Lienau.
Ja, schönen guten Tag, schönen Gruß nach Berlin.
Welche Erfahrungen oder welche Fragen, welche Anmerkungen haben Sie zum Thema?
Ja, also ich finde diese Sache mit dem sozialen Pflichtjahr sehr gut, der Durchmischung der Gesellschaft, dass man auch Leute mit anderen Gruppen zusammenkommen, wo sie ihr Leben lang nicht zu tun haben. Mhm. Und auf meinem eigenen Beispiel, also ich habe Wehrdienst gemacht, noch am Ende von der DDR, bin ein bisschen älter, aber zum Beispiel musste auch Sachen machen, die man freiwillig nie machen würde, zum Beispiel Wachdienst, also geisttötende, dröge Arbeit, Tätigkeiten, wochenlang mit Abwechslung natürlich. Weil das hat sie erst später erschlossen, weil es notwendig war, um dieses Objekt dort abzusichern. Mhm. Und das ist auch so viele israelische Wehrpflichtige, die da irgendwo an der Grenze irgendwo stupide Wachdienst machen, da schließt sie da Sinn auch erst später, weil es eine Bedeutung hat für den Staat Israel. Und das ist Beispiel, dass zum Beispiel jetzt viele jüngere Leute, die auch durch Einflüsse von sozialen Medien, muss man hip und das Spaß macht und so weiter, und die aus Bildungsbürgerfamilien kommen, dann nicht im sozialen oder im ökologischen Bereich engagieren, was auch Spaß macht oder so. Ist mal ein bisschen extrem, irgendwo auf Bali, bisschen Umweltschutz und so, nebenbei noch am Strand liegen, ist ein extremes Beispiel. Aber eben, man lernt dann auch nicht mal, sich selber mal zurückzunehmen, Sachen machen mit zu müssen, die nicht Spaß machen. Und man lernt dann auch fürs Leben auch eine gewisse Durchhaltevermögen oder auch eine gewisse Gelassenheit irgendwo. Also das ist so eine Sache. Neben dem Aspekt, dass man auch mit Leuten aus anderen Gesellschaftsschichten zusammenkommt, was auch sehr wichtig ist, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten. Und wir sind ein sehr großes Land von der Bevölkerung in Deutschland, Europa, also 82 Millionen. Nicht wie kleine Staaten wie Finnland, die 5 Millionen haben, oder Norwegen mit 5 Millionen, wo gerade Finnland, oder die arbeiten ganz anders mit der Bildung, weil die brauchen jeden. Oder auch die baltischen Staaten, die sehr klein sind von der Bevölkerung.
Ja. Ich glaube, Ihr Argument...
Der Punkt ist, ganz kurz, also dass man auch Sachen machen muss, die man nicht machen würde von sich aus.
Also ein klares Statement für einen Pflichtdienst von unserem Hörer Roland Lienau. Dankeschön, Herr Lienau. Ein klares Argument dagegen liefert per E-Mail Ralf Schlössner. Der sagt, ein soziales Pflichtjahr passt ja wunderbar in den Kapitalismus, weil sich das wunderbar ausnutzen lässt von den Unternehmen, die für diese Jobs eigentlich Lohn bezahlen müssten. Und die Kirchen, die Diakonie und Caritas spielen da wunderbar mit, so schreibt Herr Schlössner. Wäre Deutschland eine solidarische Gesellschaft, dann wäre das ist eine rundum gute Idee. Ich würde heute meinen Kindern empfehlen, das soziale Pflicht ja aus Gewissensgründen abzulehnen. Also ein sehr vehementes Kontra hier von unserem Hörer Herrn Schlössner. Ich begrüße am Telefon Stefanie Sprinkmann aus Hamburg. Schönen guten Tag, Frau Sprinkmann.
Moin, moin. Ich habe eine Sache. Ich finde, es muss einen Unterschied zwischen Männern und Frauen geben. Mhm. Denn solange der Hauptteil der Care-Arbeit sowohl bei Kindern als auch bei alten Leuten von Frauen geleistet wird, machen die ihren Sozialdienst. Und es ist so, dass durch die Care-Arbeit Rentenversorgung und berufliches Fortkommen sehr behindert wird. Und wenn jetzt auch noch der Sozialdienst verpflichtend dazu kommt, ist es noch ein Jahr mehr, wo es keine Rente gibt. Ich denke, für Frauen sollte es auf jeden Fall freiwillig sein, denn im weiteren Leben machen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit noch sehr viel Sozialdienst.
Frau Sprinkmann, eine klare Position. Ich danke Ihnen, jetzt versagt meine Stimme gleich, ich danke Ihnen dafür ganz herzlich. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch.
Tschüss.
Tschüss. Und ich habe Uli Sieben am Telefon. Herr Sieben.
Frau Sieben.
Frau Sieben, Entschuldigung. Frau Sieben, bitteschön.
Ja, es ist jetzt schon viel gesagt worden von dem, was ich sagen wollte, aber mir stößt jetzt ganz dolle auch auf, dass jetzt andauernd Bundeswehr fällt und wo eben der Betrag von 1.500 Euro gefallen ist. Also da geht es ja scheinbar plötzlich und da ist plötzlich auch Geld da. Also wenn man will, kann man das alles richtig gut planen und auch für die jungen Menschen sinnvoll machen. Auch die Begleitung und die Einarbeitung und alles, das muss ja nicht an den pädagogischen Mitarbeitern alleine liegen. Es gibt ja jetzt auch Seminare und sowas. Also man kann das richtig gut begleiten, wenn man will. Und ich würde es auch nicht Pflicht nennen. Ich würde es auch nicht Dienst an der Gesellschaft unbedingt nennen, sondern ich würde den jungen Menschen in den Fokus nehmen. Und da ist es ganz wichtig, dass jeder es, wenn es sowas gibt, sollte jeder oder jede das machen, weil sonst haben wir ja wieder eine Ungleichheit, dass die straighte Linie fahren, die irgendwie nur Einsernoten haben, die kommen wieder nicht aus ihrem aus ihrer Blase raus. Das ist ja eben schon öfter gefallen. Ja. Und wir haben 3 Mädels, die und wir haben Kinder aufgenommen bei uns. Also ich habe immer zu unseren Kindern gesagt, ihr braucht kein freiwilliges soziales Jahr, ihr hattet 18 freiwillige soziale Jahre und trotzdem sind alle 3 in ein freiwilliges soziales Jahr gegangen. Mhm. Und es hat ihnen auch nicht geschadet. Und es geht ja auch um Reife und um irgendwie Empathie zu erfahren für die Menschen, die damit nie in Berührung kommen.
Frau Sieben, ich habe bei Ihnen jetzt gehört, also Pflicht, nein, aber es sollte jeder machen. Wie wollen Sie das dann gewährleisten? Also was für eine Idee haben Sie da? Vor allem motivieren dazu, oder?
Also es müsste schon im Grunde eine Pflicht sein, dass es jeder macht, dass keiner sich daraus kaufen oder rauswinden kann mit irgendwelchen Argumenten. Aber man muss es ja nicht unbedingt Pflicht nennen. Also bei der Schule oder sonst wo, es heißt ja nicht überall Pflicht. Man sollte es attraktiv machen, es sollte für jeden zugänglich sein. Man kann das ja auch so nennen. Also jeder darf es machen. Also, aber es sollte auch.
Eine unserer Hörerinnen hat ja auch schon gesagt, dass eigentlich die Motivation unter den vor allem auch jungen Menschen schon so groß ist, dass tatsächlich man gar nicht so groß motivieren müsste. Frau Sieben, vielen Dank. Einen Aspekt würde ich gerne aus der Rede von Frau Sieben noch nehmen. Herr Hub, Sie haben nämlich ganz heftig genickt, als Frau Sieben sagte, wenn Geld da ist, dann kann man auch die Anleitung der Freiwilligen gut gewährleisten. Das ist im Moment also eher schwierig.
Genau, wenn Geld da ist, kann man das gewährleisten. Und sie hat ja am Ende auch gesagt, attraktiv, zugänglich, darf, ist in der Terminologie nicht ganz bei verbindlich, verpflichtend. Und bei den Mitteln wollte ich nochmal die Größenordnung gegenüberstellen. Beim Freiwilligenwehrdienst in der Bundeswehr reden wir von, die letzte Zahl, die ich kenne, vom letzten Jahr waren 1.400 Teilnehmende. Und wenn wir über die Dienstpflicht und ihre Umsetzung reden, reden wir von 600.000. Und entsprechend sind wir natürlich in finanziell völlig anderen Dimensionen. Also nach dem Motto, wenn ich was will, kann ich es auch realisieren, ist natürlich auf diesem kleinen Zahlenniveau viel eher möglich als auf diesem Niveau.
Sie meinen, wenn man jetzt tatsächlich jeden Schulabgänger, jede Schulabgängerin verpflichten würde für ein soziales oder für ein Gesellschaftsjahr, dann wären das 600.000 bis 700.000. die dann eben auch finanziert werden.
Genau, und die ich dann pro Jahr sozusagen immer wieder durch das ganze System neu durchschleusen muss, egal ob Sport, Sozial, Bundeswehr, technisches Hilfswerk und, und.
Eine Hörerin, Elke König, schreibt uns, ich habe mich vor einiger Zeit erkundigt, welche Möglichkeiten es gibt, als Rentnerin, als Freiwillige im Ausland zu arbeiten. Was ich schwierig fand, dass die Kosten für Aufenthalt und Reise häufig recht hoch sind und noch zusätzlich zu den ja zu Hause weiterlaufenden Kosten wie Miete und so weiter von den Freiwilligen zu übernehmen sind. Für mich war diese Barriere dann letztlich zu hoch. Herr Krischke, wir sollten vielleicht auch nochmal auf die Altersmischung bei diesem sozialen oder überhaupt Engagement sprechen. Was sagen Sie dazu?
Also zunächst mal würde ich sagen, um einen kleinen Schritt zurückzugehen, ich glaube, wenn wir eine Dienstpflicht einführen, sollten das Männer und Frauen gleichermaßen leisten. Und das nochmal vielleicht kurz als
Gegenrede zu der einen Hörerin.
Genau. Was die Altersdurchmischung angeht, Sie meinen jetzt, ob quasi dieses soziale Dienstjahr, wie auch immer, auch von Leuten mal 60 Jahren gemacht wird.
Genau, nicht auf diese Schulabgänger und Schulabgängerinnen, auf die wir uns hier automatisch, obwohl es jetzt in dem Zitat von Herrn Steinmeier nicht drin vorkommt, aber automatisch wird es darauf verengt, auf die jungen Leute.
Ja, aber ich glaube, das hat schon auch was mit den Lebensumständen zu tun. Also junge Leute, die gerade frisch aus der Schule kommen, die in der Regel noch zu Hause leben, haben einfach nicht die privaten Verpflichtungen, die Leute im Alter von 60 Jahren oder älter haben. Hinzu kommt, glaube ich, noch der Punkt, dass gerade Menschen, die schon älter sind, vielleicht auch körperlich dann nicht mehr in der Lage sind, beispielsweise eine Pflege oder so wirklich dann auch mit anzupacken. Insofern sehe ich nicht, warum man jetzt sagen müsste, so ja, also jemand, der 60 ist, könnte das genauso machen. Mal abgesehen davon, dass es zumindest auf der männlichen Seite von den Leuten, die, sag ich mal, heute 50, 60 sind, sowieso alle ihre Wehrpflicht gemacht haben und übrigens auch noch deutlich länger als noch meine Generation. So, also ich sehe da schon ganz klar, bei den jungen Leuten, da ist es, glaube ich, am besten aufgehoben. Aus vielen Gründen, die wir heute schon besprochen haben.
Sagt hier im Deutschlandfunk Kultur Ben Krischke. Auch zu Gast ist Rainer Hub und am Telefon ist jetzt Herr Bruns aus Hamburg. Herr Bruns, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für Ihre mal wieder sehr schöne Sendung.
Ja, die zu Diskussionen am Küchentisch anregt, wie wir gehört haben. Ja,
wir hatten die Diskussion bei uns schon. Unsere Kinder haben beide auf unterschiedliche Art Freiwilligendienst gemacht, im Ausland, über weltwärts. Und das ist eine Sache, die ich aber nur nebenbei erwähne. Mir wäre wichtig, ein Punkt, der uns damals gegenübertrat, als unser Sohn etwas suchte und das reiche Angebot an privaten Anbietern, die damit mittlerweile Kapital schlagen, Husky Farm in Kanada und ähnliche Sachen, wo der Beteiligte dann plötzlich sieht, oh, Freiwilligendienst dort in Kanada, das kostet $700 im Monat, was ist das denn? Und sowas gibt es am laufenden Meter und dem sollte man einen Riegel vorschieben und wirklich werben für dieses Freiwilligenjahr in der breiten Spanne auch der Altersgruppen, nicht nur beschränkt auf die jungen Leute, sondern eben, wie das auch schon anklang, quer durch alle Bevölkerungsschichten. Ich finde das eine tolle Idee, ein Jahr sozusagen in seiner Vita zu verankern.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, Pflicht möchten Sie daraus nicht unbedingt machen. Doch?
Man sollte vielleicht auch über den Pflichtbegriff einmal reden. Mhm. Wieso ist der ausschließlich so negativ besetzt? Das muss nicht sein. Der kann neu belebt werden. Und ich denke, wenn man das geschickt macht, dann müsste das eigentlich möglich sein.
Neubelebung des Pflichtbegriffs. Herr Bruns, danke schön für Ihren Anruf.
Gerne.
Anbieter von Freiwilligendiensten, kommerzielle Anbieter von Freiwilligendiensten, müssten die ins Boot geholt werden, Herr Hub, wenn man für 600.000 Menschen stärker ins Boot geholt, wenn man für 600.000 Menschen ein Pflichtjahr einführen wollte?
Also aus meiner Sicht nicht. Wobei die 600.000 sind ja so unvorstellbar viele, da müssen wir ja quasi alles, was möglich ist, mit ins Kalkül ziehen. Aber ich würde immer sagen, nee, kommerzielle Anbieter von so einem Dienst und einem Engagement auf keinen Fall. Und ich glaube, da kommt auch die Begrifflichkeit, was ist ein sozialer Freiwilligendienst und dann kommerzielle Anbieter von anderen Dingen in anderen Ländern in der Diskussion jetzt auch ein bisschen durcheinander.
Herr Krischke, was ist Ihre Meinung dazu?
Also mir ist, glaube ich, ich gucke auch schon auf die Uhr und die Zeit so langsam vorgeht. Ich glaube, mir wäre nur noch ganz wichtig, vielleicht noch einen Punkt zu sagen. Ich glaube, dass gerade Dienstpflicht, ich hatte es heute schon angedeutet, total wichtig wäre, um diesen Solidarbegriff nochmal wieder ein bisschen mit Leben zu füllen. Auch dieses einer für alle, alle für einen. Wir erleben oft, dass man sich solidarisch zeigt in unserer Gesellschaft, indem man beispielsweise Fotos einfährt mit irgendwelchen Flaggen oder ähnliches. Aber so eine Praxis, habe ich das Gefühl, springt da am Ende nicht viel bei rum. Und solidarisch sein bedeutet eben unterm Strich auch wirklich anpacken und auch mal hingehen und zu sagen, wer kann meine Hilfe gebrauchen, wo kann ich mich einbringen. Und wenn man die Leute dazu verpflichten muss, dann kann ich gut damit leben.
Also auf jeden Fall Solidarität leben und wenn es sein muss, eben über Pflicht. Ben Krischke vom Cicero, Redakteur, Journalist. Herr Hub, Sie möchten auch noch etwas
ergänzen? Ja, zum Ende hin nur den Hinweis. Also wir haben jetzt ja sehr angeregt Pro und Contra vieler verschiedener Aspekte beleuchtet. Was wir aber jetzt noch weiter diskutieren könnten, wenn wir Zeit hätten, ist also, was sind alles diese Hürden, juristisch, verwaltungstechnisch, finanziell, die Umsetzung, die Kontrolle und. Also nächste Sendung ist vorprogrammiert.
Die nächste Sendung ist vorprogrammiert. Wir haben uns gefragt, ob wir einen sozialen Pflichtdienst brauchen oder einen gesellschaftlichen Pflichtdienst. Unsere Hörerinnen und Hörer waren da sehr unterschiedlicher Meinung, so wie auch unsere Gäste Rainer Hub von der Diakonie Deutschland und Bernd Krischke, Journalist beim Cicero. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Teilnahme und möchte am Ende noch vielleicht die Information oder beziehungsweise die Erfahrung von Susanne Fließ einführen. pflügen hier, die nämlich möchte, dass nicht nur von jungen Leuten die Rede ist. Ich bin 59 Jahre alt und bin nach 22 Jahren Beschäftigung im selben Unternehmen im Kulturbereich seit April arbeitslos. Ein echter, schwerwiegender Einschnitt. Wohin mit meiner Energie, mit meinem Abschiedsschmerz? Ich habe deshalb spontan beschlossen, einmal wöchentlich in die Kleiderkammer der Diakonie in München zu gehen und dort ehrenamtlich zu arbeiten. Und was sie dann schreibt, die Hilfe konnte und kann man wegen der ukrainischen Flüchtlingsfamilien gut gebrauchen. Ich verlasse meine Kulturblase und begegne hier neuen KollegInnen, die für wenig Geld anstrengende Tätigkeiten in konfliktreichen Gebieten machen. Also ganz ein wunderbar. Deutliches Signal für Engagement, auf das wir uns hier ganz bestimmt alle einigen können. Ich wünsche ein schönes Wochenende.